NDR Info. Echo des Tages.
I believe we can seize this future together. Because we are not as divided as our politics suggests. We're not as cynical as the pundits believe.
Wir werden die Zukunft Amerikas gemeinsam gestalten, denn wir sind nicht so gespalten, wie die Politiker scheinen lassen, nicht so zynisch, wie die Leitartikler schreiben. Barack Obama nach seinem Wahlsieg heute Morgen in Chicago, 4 weitere Jahre und gewaltige Probleme liegen vor ihm. Außerdem Merkels Eurotour, Rede in Brüssel, Abendessen mit Britenpremier. Lauter Zankäpfel, Bundeskabinett bringt Betreuungsgeld und Praxisgebührabschaffung auf den Weg. Schwächere Konjunkturen, mehr Arbeitslose, Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen. Griechische Streichliste, Athener Parlament beschließt Sparprogramm. Durch die Sendung führt sie Holger Senzel. Die meisten werden sich noch gut erinnern an die Yes We Can-Sprechchöre, den frenetischen Jubel, diese ganze grenzenlose Begeisterung, weil das Sternenbanner nicht mehr für die Schande von Guantanamo stand, sondern für Aufbruch und Zuversicht, dachte man. 4 Jahre ist das her, der Heilsbringer von damals, auf Politiker-Normalmaß geschrumpft, grau geworden, aber vor allem wiedergewählt worden. Anna Engelke, wie haben Sie den Moment heute Morgen erlebt, als Obama seinen Sieg verkündete?
Ja, das zeichnete sich ja deutscher Zeit so um 5.18 Uhr herum ab. Da kamen die ersten Meldungen, dass Barack Obama es tatsächlich geschafft hat, die Mehrheit im sehr wichtigen Staat Ohio zu erringen. Und da waren wir doch alle überrascht, dass das so schnell kam, weil wir hatten ja vorher gesagt, dass das sehr, sehr lange dauern könne. Und plötzlich standen wir dann da schon mit dem Ergebnis. Und unser Studio liegt in Washington an der Straße direkt auf dem Weg zum Weißen Haus. Und da hat man dann aber schon hören können, wenn man das Fenster aufgemacht hat und sich dahingestellt hat, wie die Leute begeistert waren. Hier hören Sie es. Das ist halt ein Tip-Top-Autokorso gewesen auf dem Weg zum Weißen Haus und viele junge Studenten, die halt das Gefühl hatten, meine Güte, jetzt müssen wir aber unbedingt zum Weißen Haus und dort feiern. Und überall im Land war das ja auch so. Aber Sie haben recht, das war nicht so überbordend wie vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren war in Washington dann die Ausgangssperre aufgehoben, also dass die Läden, die Restaurants und die Kneipen dicht machen mussten. Die haben die ganze Nacht durchgefeiert. So war es dieses Mal nicht. Aber Freude war trotzdem da.
Amerika hat seine beste Zeit noch vor sich, sagte Obama. Hier in Europa gibt es ja viele, die sagen, die Nation ist im Niedergang begriffen. Ist das unser typischer Pessimismus? Also glauben die Amerikaner wirklich noch daran, dass das Beste noch kommt?
Zumindest eine knappe Mehrheit der Amerikaner glaubt daran, dass es mit Barack Obama besser werden wird in den nächsten 4 Jahren als mit Mitt Romney. Das hat jetzt ja auch das Wahlergebnis gezeigt. Viele Kommentatoren hier sprechen auch von einer zweiten Chance für Barack Obama. Und ein Republikaner sagte, Barack Obama werde halt das Glück zuteil, dass er es einfach nochmal probieren könne. Weil wenn wir auf die vergangenen 3,5 Jahre gucken oder 3,75 Jahre gucken, da ist das Land ja vor allen Dingen sehr gespalten gewesen. Der große Streitpunkt ist ja die Gesundheitsreform, an der dann die Geister geschieden sind und die Tea Party, die sehr konservative Tea Party ja auch entstanden ist. Und die Rede von Barack Obama heute früh in Chicago, die hat mich sehr daran erinnert, an seine Rede vor 4 Jahren, an seine Antrittsrede. Und ich habe den Eindruck, er will es jetzt nochmal probieren, im zweiten Anlauf zu versuchen, dieses Land vielleicht wieder etwas mehr zu einen, wobei wirklich die Betonung auf etwas liegt.
Weil die Republikaner ja wahrscheinlich ihren Blockadekurs fortsetzen werden, oder?
Die Republikaner werden ihren Blockadekurs fortsetzen, so sieht das aus, weil sich ja an den politischen Machtverhältnissen in dem Sinne nichts geändert hat. Es gibt denselben Präsidenten und es gibt nach wie vor die Mehrheit der Republikaner im Abgeordnetenhaus und nach wie vor die Mehrheit der Demokraten im Senat. Aber, und das ist der große Unterschied, Barack Obama ist jetzt nicht mehr darauf angewiesen, wiedergewählt zu werden. Das heißt also, er guckt jetzt auf seine zweite Amtszeit anders, mit einem von einem Druck befreit letztendlich, als halt noch in der ersten Amtszeit. Und ich bin wirklich einfach mal gespannt, was er denn jetzt mit diesem Freiraum macht. Das kann ins Knie gehen. Wir können auch in den nächsten Jahren genau das Gleiche wieder sehen, was wir in den vergangenen 3 Jahren gesehen haben. Viel Blockade, aber vielleicht auch nicht.
Anna Engelke aus Washington. Hätten die Deutschen den US-Präsidenten gewählt, wäre das Ergebnis noch eindeutiger gewesen. 87% waren für Barack Obama. Ob die Kanzlerin lieber mit Obama oder lieber mit seinem republikanischen Herausforderer zusammengearbeitet hätte, das weiß man nicht, wird sie auch nicht sagen. Dietmar Riemer fasst die Berliner Reaktionen zusammen.
Große Zustimmung, ja Freude über den Wahlsieg Obamas, wohin man schaut, im Berliner Regierungsviertel und darüber hinaus. In Deutschland ist die Wiederwahl einhellig begrüßt worden. Bundespräsident Gauck gratulierte dem amerikanischen Staatsoberhaupt schon am Morgen schriftlich, wünschte Glück und Erfolg. Als Partner gleicher Werte, schrieb Gauck, trügen die USA und Deutschland gemeinsam Verantwortung in der Welt. Die Kanzlerin telegrafierte und lud Obama sogleich zu einem Besuch nach Deutschland ein.
Wir kennen uns gut. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, auch im Blick auf die Festigung des transatlantischen Verhältnisses zwischen der Bundesregierung und der Bundesrepublik und den Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika. Ganz herzlichen Glückwunsch also am heutigen Tag.
In diesem Tenor auch Ihr Außenminister Westerwelle von der FDP.
Wir haben außenpolitisch mit der Administration von Präsident Obama sehr gut zusammengearbeitet. Wir haben auch noch vieles gemeinsam vor. Vor allen Dingen wollen wir die Abrüstungspolitik voranbringen. Es hat ja in diesem Jahr auch Wahlen in Russland gegeben. Jetzt ist die Schwebephase in den Vereinigten Staaten von Amerika vorbei. Und das sollten beide Seiten zum Anlass nehmen, noch einmal auch mit neuen Abrüstungsimpulsen die Sicherheitslage in der Welt zu verbessern.
Sein Vorgänger im Amt, der jetzige SPD-Fraktionschef Steinmeier, kommentierte Obamas Wiederwahl mit der Bemerkung, man habe ein Interesse daran, dass die Europäer wichtig blieben in den USA. Deshalb müssten auch die Deutschen mehr investieren in diese Zusammenarbeit über den Atlantik hinweg.
Ich glaube, aus meiner europäischen Sicht, das ist auch der richtige Präsident für die USA. Meine Befürchtung war, dass ein Präsident Romney ein ohnehin gespaltenes Land eher weiter auseinandertreibt. Obama hat das Potenzial, die unterschiedlichen Interessen, die unterschiedlichen Schichten, die unterschiedlichen Ethnien auch zusammenzuführen.
Und genau das ist auch die Auffassung des Vorsitzenden der Grünen, Cem Özdemir, der die USA als gespaltenes Land sieht.
Also es ist sicherlich eine gute Nachricht für uns Europäer, weil Obama in vielen Fragen, in Anführungszeichen, europäisches, nehmen Sie das Thema Gesundheitsversicherung, nehmen Sie das Thema Klimaschutz, nehmen Sie das Thema Außenpolitik. Auf der anderen Seite darf man auch nicht zu viel erwarten. Obama muss Nation-Building im eigenen Land betreiben.
Linksfraktionschef Gysi erhofft sich von Obamas Wiederwahl weitere Initiativen für die Lösung beim Nahostkonflikt und auch in der Abrüstungspolitik. Das amerikanische Volk habe eine kluge Entscheidung getroffen. Obama müsse jetzt seine historische Chance und die Möglichkeiten einer zweiten Amtszeit aber auch nutzen. Zustimmung kommt auch aus der deutschen Wirtschaft, deren Verbände appellierten an Obama, das Defizit im amerikanischen Staatshaushalt abzubauen und den freien Welthandel nicht durch Protektionismus einzuschränken.
Welche Telefonnummer hat Europa, fragte der frühere US-Außenminister Henry Kissinger mal, weil Zuständigkeiten und Ansprechpartner ihm so unklar erschienen. Nun, inzwischen hat Europa eine Telefonnummer, aber die Frage ist, wie oft Washington anruft. Obama, so hieß es oft, habe viel mehr Interessen im Pazifikraum als am alten Europa. Reaktionen auf seine Wiederwahl aus Brüssel von Christoph Brössel.
In einer gemeinsamen Mitteilung gratulierten Kommissionspräsident Barroso und Ratspräsident Van Rompuy Obama zur Wiederwahl. Freundliche Worte, Diplomatie. Sie teilten mit, dass sie auf eine noch engere Zusammenarbeit hoffen. Glückwünsche auch vom Präsidenten des Europaparlaments Martin Schulz. Doch er zeigte sich emotionaler Erleichterung.
Viele der Werte von Obama sind uns näher als die von Mitt Romney,
sagte der Sozialdemokrat Schulz und kritisierte vor allem die liberale Wirtschaftspolitik Romneys.
Aus meiner Sicht ist diese Politik, die er vertritt, eigentlich eine, die ursächlich war für eine Menge der Krisen, die wir in der Vergangenheit hatten.
Schulz sieht nun die Chance für einen Neustart in den transatlantischen Beziehungen. Darüber herrscht Einigkeit in Brüssel. Im Verhältnis USA-Europa könnte es besser laufen. Zum Beispiel, weil Europa nicht mehr der alleinige Fokus der US-Außenpolitik ist. Reinhard Bütikofer, Europaabgeordneter der Grünen.
Obama ist der erste pazifische Präsident. Obama hat den Fokus der außenpolitischen Orientierung der USA auf den asiatisch-pazifischen Raum gerichtet und das wird so bleiben.
Dazu kommt, in den vergangenen Jahren waren die USA wie auch die EU mit ihren eigenen Problemen beschäftigt, vor allem mit der Finanz- und Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit und schwachem Wirtschaftswachstum. Jan Techau, Direktor der Denkfabrik Carnegie in Brüssel.
Die transatlantischen Beziehungen werden im Wesentlichen sich nicht stark verändern. Die Agenda bleibt die gleiche. Die Krisen auf beiden Seiten des Atlantiks bleiben auch die gleichen.
Lösungsansatz? Mehr Europa, um die Probleme zu lösen, sagt Reinhard Bütikofer. Und auch Jan Techau von Carnegie sieht die Europäer gefordert. Die EU müsse ihre Hausaufgaben machen, die Wirtschaftskrise bewältigen, außenpolitisch eine aktivere Rolle einnehmen.
Die Amerikaner wollen nicht mehr mit uns über Europa als Thema reden. Die wollen mit uns über andere Themen reden und fragen sich, wie wir helfen können. Das ist die Rolle, in die wir uns begeben müssen, wenn wir ein Partner sein wollen und wenn wir Einfluss auf die Amerikaner haben wollen. Denn es geht ja hier nicht nur darum, sozusagen die zufriedenzustellen, sondern es geht darum, dass wir Einfluss nehmen wollen auf die Weltordnungsmacht, die Amerika immer noch ist. Und das können wir nur, wenn wir selber was auf den Tisch legen können.
Auch wenn die USA einen Präsidenten gewählt haben, für das transatlantische Verhältnis hängt nun viel von den Europäern ab.
Zur Wiederwahl Barack Obama ist nun noch der Kommentar im Echo des Tages von Ralf Siener.
Alles scheint wie immer. Obama bleibt Präsident der USA, schwingt in Chicago eine enthusiastische Rede nach dem vertrauten Strickmuster »Wir können es schaffen«, »Yes, we can«, »Change und Hope«. Wie zu seinen besten Predigerzeiten beschwört Obama die nationale Einheit und macht seine Zuhörer fast so glücklich wie bei seiner Premiere 2008. Auf dem Times Square vor dem Weißen Haus und in vielen Städten Amerikas jubeln die Menschen. Und auch auf dem Kapitolshügel in Washington bleibt alles beim Alten. Die Republikaner beherrschen das Repräsentantenhaus, die Demokraten den Senat. Alles scheint wie immer. Und doch ist ab sofort alles anders. Obama ist nicht mehr der von sich selbst berauschte Weltverbesserer wie zu Amtsbeginn, sondern ein deutlich versierterer Machtpolitiker, der begriffen hat, dass zu viel Kompromissbereitschaft und Harmoniesucht eine falsche Politik provoziert. Die Ankündigung des US-Präsidenten, nach dem zweiten Wahlsieg mit mehr Entschiedenheit ins Weiße Haus zurückzukehren, lässt hoffen. Und Obamas Gegner können ihr Blockadespiel der Vergangenheit nicht einfach ins Unendliche verlängern, ohne sich selbst politisch erheblich zu gefährden. Der Präsident kann froh sein, dass seine Demokraten nicht wie 2008 die Mehrheit in beiden Häusern des US-Kongresses gewonnen haben, denn nur so kann Obama die Republikaner zur Mitarbeit an den tiefgreifenden Reformen zwingen. Ohne die Amerika nicht nur seinen Weltmachtstatus verliert, sondern die Welt in eine verschärfte Rezession stürzt. Amerikas gigantisches Haushaltsdefizit und seine geradezu griechisch anmutende Staatsschuld von 16,4 Billionen Dollar können nur durch eine Kombination aus umfassender Steuerreform und radikalem Sparpaket bekämpft werden. Der aberwitzige US-Militärhaushalt muss zusammengestrichen, Sozialleistungen für die Babyboomer-Generation müssen gekürzt und die Steuergeschenke für Amerikas Multimillionäre à la Mitt Romney gestrichen werden. Passiert beides nicht, dann fahren die USA wirtschaftlich gegen die Wand und zerquetschen dabei ganz nebenbei Europa. Wenn es nämlich keine US-Steuerreform gibt und kein Sparpaket, müssen fast alle Amerikaner ab 2013 mehr Steuern zahlen. Und Zehntausende werden zudem ihre Jobs verlieren, weil dank einer mechanischen Brutalschuldenbremse die öffentlichen Ausgaben nach der Rasenmähermethode gekappt werden. Steuererhöhungen bei gleichzeitigen massiven staatlichen Ausgabenkürzungen sind Gift für Amerikas Volkswirtschaft und damit für die Weltwirtschaft. Und wenn die Republikaner durch eine weitere Blockadepolitik diese Vergiftung provozieren, dann werden sie nicht nur auf unabsehbare Zeit ihre Träume vom Weißen Haus begraben können, sondern auch ihre Macht im US-Kongress. Das aber wollen sie nicht. Und deshalb hat Obama beste Chancen, in seiner zweiten Amtszeit ein guter Präsident zu werden.
Ralf Siener kommentierte. Kanzlerin Merkel auf Eurotour. Erst Grundsatzrede vor dem Europäischen Parlament, später Abendessen mit dem britischen Premierminister in London. Dass es ihr gelingt, den störrischen Cameron auf ihre EU-Linie zu bringen, das ist allerdings mehr als zweifelhaft. Aus Brüssel, Sabine Henkel.
Angela Merkel versuchte alles, um zu überzeugen.
Ich kenne mich als Physikerin mit Experimenten aus.
So viel zu ihrem Lebenslauf. Aber was hat das mit Europa zu tun?
Die europäische Einigung hat längst das Stadium eines Experiments verlassen, wenn man es jemals überhaupt als solches bezeichnen durfte. Jedenfalls ist sie als Union, um im Bilde zu bleiben, längst in einen stabilen Aggregatzustand eingetreten.
Und genau daran gibt es Zweifel. Ist der Aggregatzustand der EU nicht eher instabil? Merkel versuchte, genau das zu widerlegen. Mit, Achtung, Pathos.
Europa, das sind wir alle gemeinsam. Europa, das ist Innenpolitik.
Das klingt freilich nicht wie Barack Obama, sondern eher wie eine Gebrauchsanweisung für europäische Laien. Nur sprach Merkel mit europapolitischen Vollprofis. Und die wollten was hören. Zur Beschaffenheit des Aggregatzustandes, zum Zustand der EU. Merkel kann ja nicht nur Physik, sondern auch Politik. Und sie sprach von Freiheit. Frei nach Joachim Gauck, um anschließend ihr eigenes Playback zu nutzen.
Dass unsere gemeinsame Währung weit mehr ist als eine Währung. Sie ist das Symbol für die gelungene, friedliche und demokratische Einigung Europas. Sie ist das Symbol für ein Europa der Freiheit, des Wohlstands und des Fortschritts.
Dann war es Zeit, den Nobelpreis zu erwähnen. Merkel will nach Oslo fahren, um ihn abzuholen, gemeinsam mit einigen anderen. Gemeinsam, das war ein Schlagwort in ihrer Rede. Gemeinsam ein europäisches Modell schaffen mit tatsächlich stabilem Aggregatzustand. Das heißt, die Wirtschafts- und Währungsunion festigen, gemeinsame Finanz- und Wirtschaftspolitik gestalten und auch den Arbeitsmarkt und die Steuerpolitik aneinander anpassen. Das alles ist nicht neu, aber zum ersten Mal von der mächtigsten Regierungschefin der EU hier im Parlament vorgestellt. Nur im Allgemeinen natürlich, denn an den Kern der Arbeit macht sich Merkel mit den Staats- und Regierungschefs beim Gipfel im Dezember. Mit dem Parlament wurde diskutiert, in der Fragestunde auch sehr leidenschaftlich. Und die Abgeordneten bekamen ein Versprechen.
Ich werde mich jedenfalls dafür einsetzen, dass die vertiefte Wirtschafts- und Währungsunion nicht zu einem Europa der zwei Geschwindigkeiten führt, sondern eine Union der doppelten Kraft wird.
Auch hier beschwor die Kanzlerin wieder die Gemeinsamkeit und schloss das EU-Parlament mit ein. Sie will das Parlament stärken. Das kam an.
Ich glaube an unsere gemeinsame europäische Zukunft, zu unserem Glück vereint. Unir pour le meilleur. United for the better. Vielen Dank.
United for the better. Eine Botschaft, die Merkel heute Abend in London noch einmal wiederholen könnte. Dann will sie David Cameron überzeugen, dass der EU-Haushalt auch etwas Gemeinsames ist, dass niemand egoistisch sein soll, sondern alle solidarisch sein müssen. Den Beweis dafür zu erbringen, bei den knauserigen Briten, ist eine echte Herausforderung, auch und erst recht für eine Physikerin.
Politik ist die Kunst des Kompromisses, ein ständiges Geben und Nehmen. Die CSU etwa will das Betreuungsgeld, die FDP die Praxisgebühr abschaffen, die CDU hat Rentenpläne. Aber trotzdem hat es lange gedauert, bis die schwarz-gelbe Koalition sich bei diesen ewigen Zankäpfeln geeinigt hat. Heute sogar im Bundeskabinett. Aus Berlin, Peter Mücke.
Es ist vollbracht. Fast jedenfalls. Heute hat das Bundeskabinett das umstrittene Betreuungsgeld so korrigiert, dass am Freitag auch die FDP zustimmen kann, sagt Fraktionschef Brüderle.
Natürlich gab es eine Diskussion, das ist nicht unser Herzensanliegen, aber wir haben es ja verändert.
In zwei Punkten. Das Betreuungsgeld kommt erst zum 1. August 2013 und wer die 100, ab 2014 150 Euro in die Altersvorsorge steckt oder für die Ausbildung der Kinder anlegt, bekommt nochmal 15 Euro im Monat obendrauf.
Gerade für eine Bildungspartei FDP ist das ein Scheinerfolg,
sagt auch Parteichef Rösler. Allerdings sieht das Cornelia Pieper anders. Bei einer Probeabstimmung gestern votierte sie mit Nein.
Ich teile ihre Auffassung nicht, die Fraktion auch nicht. Bei der Abstimmung der Fraktion hatten wir nur eine Gegenstimme, eine Enthaltung. Abgeordneten sind letztlich in ihrer Entscheidung auch vom Grundgesetz her frei. Aber wie gesagt, die erdrückende Mehrheit der Fraktion sieht es anders.
Was die Sache dann aber doch ein bisschen delikat macht, Pieper ist als Staatsministerin im Auswärtigen Amt Mitglied der Bundesregierung. Ist aber ein offenes Nein vom Pieper nicht ein Problem für die Regierung?
Sie wird es, bevor es dazu käme, nicht kommentieren,
sagt Vize-Regierungssprecher Streiter und hält sich damit ein Hintertürchen offen. Es ist die Rede davon, dass Pieper im Fall der Fälle ihren Job abgeben muss. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Oppermann vermutet noch mehr Abweichler im Regierungslager.
Die Koalitionsabgeordneten werden von ihren Leitungen und von der Bundeskanzlerin am Freitag gezwungen, dem Betreuungsgeld zuzustimmen, zum Teil gegen ihre tiefe innere Überzeugung. Denn das Betreuungsgeld ist die falsche Weichenstellung für Deutschland.
Es könnte also noch einmal spannend werden am Freitag. Anders beim zweiten Kabinettsthema, der Praxisgebühr. Hier werden sogar Teile der Opposition für die Abschaffung stimmen. Bis zuletzt hatte die Union an der Praxisgebühr festgehalten. Ein Erfolg für FDP-Gesundheitsminister Bahr.
Wir erreichen damit, dass die Bürgerinnen und Bürger spürbar entlastet werden, dass Bürokratie abgebaut wird und dass die Ärzte wieder mehr Zeit für ihre Patienten ab 1. Januar haben.
Anders als ursprünglich geplant, hat sich das Kabinett heute nicht mit der sogenannten Lebensleistungsrente befasst. Zwar hatte sich der Koalitionsausschuss auf einen Kompromiss geeinigt, den interpretieren aber Ministerin von der Leyen, CSU und FDP inzwischen sehr unterschiedlich.
Braucht es noch weitere Vorarbeiten, insbesondere die detaillierte Ausgestaltung. Aber die Grundfragen, die sind im Koalitionsausschuss entschieden und das andere werden jetzt die Fachpolitiker auf den Weg bringen.
Sagt FDP-Chef Rösler. Mit anderen Worten, der Streit um die Rente geht weiter.
Frankreich bekommt sein Defizit nicht in den Griff. Spanien und Italien rutschen immer tiefer in die Rezession. Düstere Konjunkturaussichten im Herbstgutachten der EU-Kommission. Aber auch für Deutschland, der Wirtschaftslokomotive, sieht es nicht allzu rosig aus. Das besagt das Jahresgutachten der sogenannten Wirtschaftsweisen. Aus Berlin, Michael Weidemann.
Mit Konjunkturprognosen in Zeiten von Weltwirtschaftsturbulenzen und Eurokrise sei das so eine Sache, meint der Vorsitzende des Sachverständigenrates Wolfgang Franz.
Die Zukunft ist prinzipiell nicht voraussehbar. Das heißt, was man von uns und anderen Leuten erwartet, ist eigentlich das Unmögliche.
Eine Voraussage wagen die Wirtschaftsweisen natürlich trotzdem. Um 0,8% werde die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr wachsen, ähnlich schwach wie 2012. Kritisch sei dabei vor allem das laufende Winterhalbjahr. Die Aussichten seien eher trübe, so Franz' Kollege Peter Bofinger.
Die Wahrscheinlichkeit, dass es schlechter kommt, ist sicher deutlich größer als die Wahrscheinlichkeit, dass es besser kommt.
Da sei es umso wichtiger, dass Deutschland seinen Reformbedarf erfüllt, stellen die von der Regierung bestellten Experten fest. Die Energiewende müsse billiger gemacht werden, beispielsweise durch niedrigere Einspeisevergütungen für Ökostrom. Die Beiträge für die Sozialversicherungen könnten weiter gesenkt, die Unternehmenssteuern investitionsfreundlicher gestaltet werden. Und in den öffentlichen Haushalten, so Wolfgang Franz, wäre trotz derzeit noch steigender Steuereinnahmen
deutlich mehr Ehrgeiz bei der Konsolidierung notwendig. Und in die falsche Richtung gehen strukturelle Mehrausgaben wie etwa Betreuungsgeld oder die Zuschussrente.
Auf diese Kritik an den jüngsten Koalitionsbeschlüssen ging die Bundeskanzlerin zwar nicht ein, wohl aber auf den Appell der Wirtschaftswissenschaftler zu mehr Sparsamkeit. Die Regierung stehe da vor einem Dilemma, sagte Angela Merkel, als sie den über 400 Seiten starken Bericht in Empfang nahm.
Auf der einen Seite werden wir die Schuldenbremse mit dem Haushalt 2013 drei Jahre früher erfüllen.
Auf der anderen Seite wachse die Kritik auf internationaler Ebene, dass Deutschland nicht nur sich selbst, sondern auch die weltweite Konjunktur kaputt spare.
Und in diesem Spannungsverhältnis versuchen wir immer, den Weg zu finden.
Auch EZB-Präsident Mario Draghi geht davon aus, dass die Ausläufer der Krise nun auch die deutsche Wirtschaft erreicht haben. Dass das Land deshalb in einer Rezessionsfalle stecke, hält der Deutsche Gewerkschaftsbund dem Sachverständigenrat entgegen. Dessen Vorschläge seien deshalb realitätsfern, so der DGB.
Die Empörung ist zuweilen groß über diese Griechen, die da seit Jahren über ihre Verhältnisse leben und jetzt auch noch streiken, obwohl doch eisernes Sparen Gebot der Stunde ist. Aber gerade jene, bei denen da vor allem eisern gespart werden soll, die leben schon lange nicht mehr über ihre Verhältnisse. Ein Sparprogramm von 13,5 Milliarden soll das griechische Parlament heute Abend verabschieden. Thomas Burmann berichtet.
Ohrenbetäubender Protest gegen die Sparpolitik. Fahrer von Tanklastwagen hupen im Konvoi. Sie wehren sich gegen den Plan der Regierung, den Markt für Spediteure zu liberalisieren. Mehr Konkurrenz soll für niedrigere Preise sorgen. Spediteure und Lkw-Fahrer fürchten um ihre Existenz. Dieser Schritt würde unsere Unternehmen zerstören. Dagegen wehren wir uns. Am Syntagma-Platz mitten in Athen versammeln sich immer mehr Demonstranten. Sie wollen bis tief in die Nacht hinein gegen das neue Sparpaket protestieren. Die Löhne sind in Griechenland schon um rund ein Drittel gesunken. Mehr geht nicht, klagt ein 54-jähriger Angestellter. Wir können nicht mehr. Unsere Geduld ist am Ende. Alles, was wir noch tun können, ist kämpfen und sehen, was passiert. Das Sparpaket, um das so heftig gestritten wird, ist mit all seinen Details erst seit vorgestern bekannt. Die Abgeordnete Zoe Konstantinopoulos vom Bündnis der radikalen Linken ist empört. Dieses Sparpaket ist eine Erpressung. Die Regierung verlangt von uns Abgeordneten, Ja oder Nein zu stimmen. Dabei hatten wir gar keine Gelegenheit, das Papier zu lesen, es zu prüfen, es zu diskutieren. Das ist eine Beleidigung unserer demokratischen Verfahren. Im Schnellverfahren so ein Sparpaket durchzupeitschen, sei verfassungswidrig, meinen andere bei der Diskussion im Parlament. Aber Konstantinos Tassoulas von der konservativen Nea Demokratia hält dagegen. Es ist doch klar, wenn dieses Sparpaket nicht durchkommt, dann wäre das der schlimmste Angriff auf die Verfassung, weil er unser Land direkt in den Untergang führen würde. Denn ohne Sparpaket bekommt Griechenland keine neuen Hilfskredite und wäre pleite. Die Abstimmung im Parlament zum Sparpaket ist für Mitternacht geplant. Auch innerhalb der Regierungskoalition gibt es Abweichler. Es ist also noch nicht ganz sicher, ob dieses Sparpaket durchkommt.
Ein Mädchen wird in einem Emdener Parkhaus erwürgt. Ein Tatverdächtiger soll gelyncht werden. Der Mord an der 11-jährigen Lena beschäftigte das ganze Land. Heute fällte das Landgericht im ostfriesischen Aurich sein Urteil. Andreas Barnickel berichtet.
Der 19-jährige Mörder von Lena muss nicht ins Gefängnis. Stattdessen wird er auf unbestimmte Zeit in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Der Angeklagte leide unter einer schweren Persönlichkeitsstörung und sei auch weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit, so der Vorsitzende Richter Werner Brederloh. Der Angeklagte habe sich wahllos Personen aus der Bevölkerung herausgegriffen, um die Taten zu begehen. In Emden stieß das heutige Urteil des Auricher Landgerichts auf ein geteiltes Echo.
Ja, traurig finde ich es. Ja, dass so einer keine Strafe kriegt, das kann wohl nicht angehen. Finde ich unglaublich.
Ja, da gehört er auch hin. Ich meine, wer sowas macht, der muss doch eine schwere Störung haben. Und da muss man sagen, ja, was soll man denn ins Gefängnis tun? Der gehört in die Psychiatrie, ja. Und auf unbestimmte Zeit ist gut.
Ich meine, er ist über 18 und sollte deshalb genauso behandelt werden wie jeder andere Mörder auch.
Derzeit sehe es danach aus, dass der junge Mann nicht therapiefähig sei, hieß es in der Urteilsbegründung. Der Angeklagte hatte zunächst Ende des vergangenen Jahres eine Joggerin in Emden überfallen. Im März dieses Jahres lockte er die 11-jährige Lena in ein Parkhaus und tötete sie. Vermutlich, um einen sexuellen Missbrauch zu vertuschen. Ob ein Missbrauch vor oder nach der Tat stattgefunden hat, blieb unklar. Den genauen Ablauf konnte das Gericht in der Verhandlung, die größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, nicht mehr rekonstruieren. Der 19-Jährige hatte sich nur spärlich gegenüber dem Gutachter geäußert. Dennoch reichten die Beweise und Indizien aus. Das Verbrechen habe die Stadt verändert, so Emdens Oberbürgermeister Bernd Bornemann, SPD.
Denn es sind Dinge passiert, die man nicht für möglich gehalten hat, die wir in Emden nicht für möglich gehalten haben. Einmal der Mord selbst, dann auch Begleitumstände, die furchtbar waren, mit Vorverurteilung, mit Androhung von Lynchjustiz. Und das bleibt bei den Menschen in den Köpfen.
Bornemann wollte das Urteil nicht direkt kommentieren, zeigte sich aber letztendlich zufrieden.
Wenn bei einem Täter festgestellt wird, der solche Taten begeht, dass das im Psychischen als schwere Verfehlung liegt, dann ist es mir wichtiger, dass dieser Mensch an der Stelle therapiert wird. Und Therapie ist kein Luxus und sonst nichts. Es ist also, wer in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht ist, ist sicherlich nicht besser dran als jemand in einem Gefängnis oder in einer Vollzugsanstalt, um es richtig zu sagen. Mir ist es wichtig, dass die Gesellschaft sicher sein kann, dass dieser Mensch in der Gesellschaft sich nicht bewegen kann, solange er eine Gefahr darstellt.
Die Eltern von Lena ließen über ihre Anwälte erklären, der Prozess habe ihrer Tochter eine Stimme verliehen. Für sie sei es wichtig gewesen, zu erfahren, wer für den Tod von Lena verantwortlich sei. Ausdrücklich betonte der Vorsitzende Richter heute nach Prozessende, dass mögliche Pannen bei den Ermittlungen einen Tod des kleinen Mädchens nicht hätten verhindern können. Dennoch bleiben Fragezeichen. Ermittlungen gegen mehrere Polizisten und gegen den Leiter einer Jugendpsychiatrie, in der der Täter zwischenzeitlich behandelt wurde, laufen weiter.
Andreas Barnickel berichtete. Und zum Schluss der Sport. Champions League. Bayern München gegen Lille. Martin Raspe berichtet.
Die Bayern werden momentan von allen Seiten gelobt. Und ein Name fällt dabei besonders häufig.
Das ist die Chance. Das ist die Chance für Thomas Müller.
Der Nationalspieler ist momentan einer der Erfolgsgaranten bei den Bayern.
Überragende Form.
7 Tore in der Bundesliga, eines in der Champions League. Ein ganz wichtiges, nämlich das 1:0 im Hinspiel gegen Lille.
Müller, Anlauf, 60 Meter. Müller schiebt den Ball ins rechte Untereck. 1:1 Führung für den FC Bayern München.
Und trotzdem, es ist gar nicht sicher, ob Thomas Müller heute Abend von Anfang an aufläuft. Wahrscheinlich ist es, weil Toni Kroos zuletzt leichte gesundheitliche Probleme hatte. Möglich ist aber auch, dass Heinkes seinen derzeit erfolgreichsten Mittelfeldspieler erst einmal draußen lässt.
Das ist ein Luxus, dass man solche gute Spieler hat. Und ich finde, das zeichnet uns in dieser Saison aus, dass wir qualitativ immer nachlegen können. Und ich denke, dass jeder Spieler weiß, dass er das zu akzeptieren hat und man wieder zur Tagesordnung übergeht.
Jupp Heynckes also hat die Qual der Wahl im Mittelfeld. Leichter fällt ihm da die Entscheidung im Sturm. Spielt Mario Mandzukic wegen seiner Erkältung nicht, steht Claudio Pizarro bereit. Da muss sich Heynckes nicht entscheiden. Mario Gomez ist nämlich noch nicht wieder im Kader.
Das war's im Echo des Tages. Auch herunterzuladen im Internet unter ndr.de/info und wdr5.de. Tschüss und schönen Feierabend wünscht Holger Senzel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.